10. 10.
Feierliche Eröffnung. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der FEG Dortmund, den wir feiern wollen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist Sommerzeit. Man sieht es, wenn man in den Gottesdienstsaal guckt. Helle, wehende, bunte Kleider, aufgeknöpfte Hemden, Sandalen, alles dabei. Und man sieht auch leere Reihen. Viele sind offensichtlich im Urlaub, schauen uns vielleicht zu über den Livestream, schön, dass ihr euch dazu schaltet. Und wer im Urlaub ist, der ist verreist und heute geht es auch um jemanden, der war nicht nur verreist, sondern auch gesandt. Wer könnte das sein? Jesus, richtig. Fast immer, eigentlich immer die richtige Antwort in der Kirche, wenn jemand eine Frage stellt oder Heiliger Geist manchmal, aber das sind die Kniffligen. Genau, und wir lesen davon im Johannes 20 in den Versen 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Gesandt wie Jesus, das ist unser Thema für den Gottesdienst heute. Und darüber wird uns aufklären nachher Esther, die sicherlich auch gesandt ist. Davon wollen wir mal ausgehen. Du bist auf jeden Fall eine Missionarin, die von unserer Gemeinde ausgesandt ist. Und wir haben eine Gruppe in unserer Gemeinde, die kümmert sich ganz besonders um unsere Missionare. Die nimmt sie in den Blick. Deswegen heißt diese Gruppe auch Mission im Blick. Und ich freue mich, Sabine, Esther, ihr stellt uns die Missionsarbeit und Esther noch ein bisschen weiter vor.
Ja, Esther, dein Name wurde schon genannt, Esther Neufeld. Für die, die sie nicht kennen, Esther ist mit der Vereinigten Deutschen Missionshilfe, der VDM, in Ecuador im Einsatz und ist im Moment im Deutschlandaufenthalt. Esther, du hast in deinen vielen Jahren auf dem Missionsfeld so manche Veränderungen und Wechsel gesehen. Wir merken ja auch in Deutschland, es gibt große Trends. Was sind denn so die Trends und die Veränderungen in der Mission?
Ja, also früher, ich bin ja auch so mit Missionsgeschichten groß geworden, da einer mit Tropenhelm zieht in den Urwald. Und vor 42 Jahren bin ich auch so als Missionslehrerin ausgesandt worden in den Urwald. Und ich merkte bald, Gott liebt die Leute in der Stadt. Das sehen wir bei Jona. Und Paulus ging in die großen Städte. Und ich denke, das ist einer der Trends, dahin zu gehen, wo die Menschen sind. In der letzten Zeit, die Missionskandidaten, die zu uns zur Fortbildung, Ausbildung in das Trainingszentrum kommen, das ist immer wieder das Thema, nicht nur in die islamischen Länder zu gehen. Die Lateinamerikaner, die passen wirklich gut in die in die muslimische Kultur. Aber auch mit Flüchtlingen, mit Migranten zu arbeiten und gehen dann nach Griechenland, nach Spanien, nach in die Türkei. Aber ich denke, Gott ist so gut, er macht es uns so einfach. Wir brauchen jetzt gar nicht mehr aufs Missionsfeld zu gehen. Die Leute aus anderen Kulturen, die kommen zu uns. So ist es auch in Ecuador. Und wir haben Venezolaner, wir haben Ukrainer, es kommt alles zu uns. Und ich freue mich, hier in der Gemeinde sind auch ganz viele Leute, die das ganz bewusst wahrnehmen und auf diese Menschen zugehen im Auftrag Gottes. Und ich wünschte mir, ihr würdet von der Gemeinde oder von eurem Hauskreis auch gesehen werden, gesegnet werden für diese Arbeit und ja, ausgesandt, umbetet für diese Arbeit. Ein anderer Trend ist vielleicht, früher war das so, aus dem Norden, aus Europa, aus den USA, da ging man dann in den Süden, in die Missionsländer. Das hat sich gewaltig verändert. Inzwischen sind mehr Christen auf der südlichen Halbkugel, in Afrika, Asien, in Südamerika. Und Gott ruft jetzt auch Missionare aus diesen Ländern und das ist wunderbar. Die haben zwar mit anderen Problemen zu tun, aber jetzt geschieht Mission von überall nach überall.
Ja, große Trends, große Veränderungen. Du bist jetzt über 30 Jahre als Missionarin im Einsatz. Wie warst du denn persönlich betroffen von Veränderungen und Wechseln in deinem eigenen Leben?
Also in Ecuador arbeitete ich mit einer großen nordamerikanischen Mission zusammen. Als ich vor 1991 dahin kam, da waren Hunderte, ich denke über 400 Missionare da zusammen. So eine Mega-Mission. Und inzwischen hat sich viel verändert. Wir sind vielleicht noch 20 ausländische Mitarbeiter da. Es war eine Zeit von vielen Abschieden. Es war nicht einfach. Die Entscheidungen der Leitung waren gut, aber vielleicht die Art und Weise, wie sie es machten, nicht immer leicht. Und diese Missionare sind jetzt in anderen Ländern, denn was Ecuador braucht, sind eigentlich nur Leute, die die einheimische Missionsbewegung unterstützen. Beruflich gab es bei mir sehr viele Veränderungen. Meine Erstausbildung war eine Lehrerin. Dann rief Gott mich in die Rundfunkarbeit und nach der Erschöpfungsdepression, da bin ich jetzt Mentorin in einem Trainingszentrum für einheimische Missionare. Vielleicht der heftigste Einschnitt in meinem Leben war eben diese Erschöpfungsdepression vor 13 Jahren. Das war ein gewaltiger Wechsel, wo Gott mir auch beibringen wollte, Esther, es kommt mir weniger auf deinen Dienst an, sondern auf unsere Beziehung zueinander.
Ja, danke für deine persönlichen Einblicke. Was steht denn jetzt als nächstes an Wechsel? Bei dir ist ja immer viel los.
In der nächsten Woche, da fahre ich in Urlaub. Das heißt, ich fahre in ein Land im östlichen Mittelmeerraum und besuche lateinamerikanische Missionare auf dem Feld. Dann in fast einem Monat werde ich aus der Gemeinde ausgesandt, wieder zurück nach Ecuador. Da stehen auch wieder Wechsel an. Meine deutschen Kollegen, mit denen ich über 30 Jahre zusammen in der Rundfunkarbeit stand, die verabschieden sich jetzt und gehen zurück nach Deutschland. Manche fragen, Esther, wie ist es denn bei dir, Rente und so weiter? Gut, ich brauche noch einige Jahre und doch bin ich mit der VDM, mit der Missionsgesellschaft im Gespräch, inwiefern vielleicht schon in den nächsten Jahren ich im Vorfeld meinen Arbeitsplatz zurückverlege nach Paraguay, Ich kann da eine ähnliche Arbeit tun wie in Ecuador.
Paraguay ist Ihr Heimatland.
Paraguay ist mein Heimatland,
genau. Oder das Passland.
Und da wohnt meine Familie. Ich habe eine große Familie. Ja, einiges an Wechseln steht an und ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Das wollen wir auch tun, gemeinsam beten. Beim letzten Mal im Mission im Blickkreis habe ich in Erinnerung, dass Esther gesagt hat, ach, ist das schön, wieder Deutsch reden zu können, mit deutschen Geschwistern auf Deutsch zu beten. Das ist auch eine große Sache. Sie lebt ja sonst englisch- und spanischsprachig. Und schön, dass du immer wieder da bist, dich zeigst, wir dich sehen können und wir beten für dich. Wer möchte bitte dazu aufstehen?
Danke, Sabine.
Lieber Vater, wir danken dir, dass Esther Mitglied unserer Gemeinde ist, unsere Missionarin. Du siehst sie in den vielen Veränderungen, in den vielen Wechseln. Und wir beten, dass du sie stärkst, wenn sie angehende Missionare berät und schult, auch nach der Ausreise als Mentorin in Kontakt bleibt, jetzt sogar frisch gebackene Missionare besucht. Herr, wir beten für Esther um Gesundheit, darum, dass sie gute Prioritäten setzt und sich Pausen gönnt. Sei du ihr nahe in den vielen Veränderungen in den kommenden Wochen und Monaten. Hilf ihr beim Packen für Reisen, beim Packen bei Umzügen, beim Abschiednehmen hier in Deutschland und auch in Ecuador von den langjährigen Kollegen. Herr, und wir danken dir, dass du in den kleinsten Dörfern an den Enden der Welt und auch in den Großstädten Menschen berufst, anderen von Jesus weiterzusagen. Herr, wir bitten dich, dass du Esther segnest und stärkst. Und wir danken dir, dass wir sie unterstützen dürfen durch unsere Fürbitte und auch durch unsere Spenden. Segne du Esther. Amen.
Amen.
Danke, Esther.
Welche Erwartungen haben wir eigentlich an diesen Gottesdienst? Wir wollen eigentlich mit einem ersten Lied beginnen. Da heißt es, wir kommen voller Erwartung. Wir haben es schon häufiger gemacht, dir heute zu begegnen, unserem Gott, Jesus zu begegnen, hier an der Stelle, hier im Gottesdienst. Sein Handeln zu erleben und sein Leben laut zu hören. Für jeden Einzelnen ganz persönlich, was auch immer das bedeutet. Ich finde es ganz schön, wenn wir zu diesem ersten Lied auch, soweit es möglich ist, aufstehen können. Einfach, um das auch ein bisschen zu dokumentieren. Wir kommen voller Erwartung.
Zu legen, dein Handeln zu legen.
Ihr könnt gehen. Dies Lied ist mir so aus dem Herzen gesprochen. Danke, Jürgen, dass du das gewählt hast. Und das möchte ich noch einmal mit euch zusammen beten. Lieber Jesus, wir kommen voller Erwartung, dir heute zu begegnen, dein Handeln zu erleben, dein Reden laut zu hören. Wir kommen voll Erwartung, dir heute zu begegnen. Von dir kommt unser Leben und dir soll es gehören. Ja, dir soll es gehören. Komm, durchflute Raum und Zeit. Wir wollen deine Größe sehen. Sei uns gnädig, großer Gott, und wirke unter uns. Schaff dir Raum, wo Enge ist. Rühre Herz und Lippen an. Breite deine Arme aus und wirke unter uns. Amen. Ihr könnt euch setzen. Darf ich mich auch setzen? Okay. Ja, ganz herzlichen Dank an unser Pastoren-Ehepaar. Die haben mir erlaubt, hier etwas zu sagen. Und ich wählte dieses Wort. Das steht bei uns in Ecuador im Trainingszentrum im Gebetszimmer. Und danke Samuel, du hast es ja schon gelesen im Zusammenhang. Es kommt euch jetzt Spanisch vor. Mach mal weiter. Jesus sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der große Missionsauftrag nach Johannes. Das Thema Mission, das liegt mir auf dem Herzen. Und eigentlich, du zitierst die ganze Bibel vom ersten bis zum letzten Kapitel. Ich werde mich heute aber nur auf diese Verse hauptsächlich begrenzen. Da gäbe es zu viel zu sagen, aber wir haben im Anschluss auch noch ein Predigt-Nachgespräch. Und da können ja andere Leute dann auch noch sagen, was ihnen da wichtig geworden ist. Sowieso meinte Paulus, wenn einer in der Gemeinde den Mund aufmacht, dann sollen die anderen prüfen, ob das auch von Gott ist. So herzliche Einladung zum Predigt-Nachgespräch. Ich denke, Samuel sagt später noch mehr dazu. Ich möchte heute einführend etwas zum Begriff Mission sagen. Dann wollen wir uns auf Gottes Missionsmodell konzentrieren und was das jetzt mit uns, mit Gemeinde zu tun hat. Wir vergleichen die Verse bei Johannes mit dem Missionsbefehl in den anderen Evangelien und dann schauen wir, wie Johannes selbst den Missionsbefehl erlebte. Jesus, das Missionsmodell, da sagt man Model? Missionsmodell, der es uns einfacher macht, ihn nachzuahmen. Machst du weiter, Cedric? Ja. Was bedeutet Mission? Hat einen Bedeutungswandel erlebt in den letzten Jahren, muss geklärt werden. Wir finden in den alten Sprachen den Begriff als Gesandter, Beauftragter, Bote, kommt in der Bibel 700 Mal vor, Apostel, Bevollmächtigter, Botschafter, das kennen wir ja aus der Politik, ein Botschafter, der ist nicht in eigener Sache unterwegs, sondern vertritt die Interessen einer höheren Instanz. Als Sendung, Auftrag, für eine Aufgabe freisetzen, aus dem Dienstkontext entlassen, hinauswerfen. So heißt es tatsächlich in der Brunnsübersetzung von Lukas 10, Vers 2. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte hinauswerfe. Bei all diesen Begriffen, da geht es um Bewegung. Und mach's mal weiter, Cedric. Aus der Wirtschaft, da kennen wir ja die Begriffe von Vision, Mission, da wo es um das Leitbild geht, um Anliegen, Zweck und Ziel von einem Unternehmen zu definieren. Und in Johannes 3, Vers 16, da lesen wir dann Gottes Unternehmensmodell. Gottes Vision ist es, dass die Menschen nicht verloren gehen. Gottes Herzensanliegen ist es, dass alle, die an Jesus Christus glauben, ewiges Leben haben. Und daher dann Gottes Mission. Gott wurde aktiv, er sandte das Beste, was er hatte, den besten Jesus. Und all dieses, also Gottes Vision und Gottes Mission, wurde erst motiviert durch Gottes Wesen. Gottes Identität ist Liebe. Mission entspricht dem Herzen Gottes, entspringt dem Herzen Gottes. Gott ist die Quelle der Liebe. Die Quelle der Liebe, die sendet, und alles fing mit der Liebe an. Auf eine so unermessliche Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Sie sollen ewiges Leben haben. Das ist Gottes Unternehmensleitbild zur Rettung dieser Welt. Und ich weiß, die Tatsache, dass Menschen ohne Gott verloren sind und zum Teufel gehen, das schmeckt uns nicht. Das Wort Sünde umschreiben wir ja inzwischen auch etwas harmloser als, Mist gebaut, keine gute Entscheidung getroffen. Es ist leider eine todernste Sache. Und Jesus erklärt das auch mit der Geschichte aus der Zeit der Wüstenwanderung. Da wurde das Volk von Giftschlangen überfallen. Und Mose, der musste aus Kupfererz eine Schlange schmieden und aufrichten, und jeder, der gebissen wurde und im Glauben dann auf die Schlange sah, der wurde gerettet und blieb am Leben. Die anderen starben. Und Jesus will sagen, durch die Sünde ist jeder Mensch von dem Gift der bösen alten Schlange gebissen worden, geht verloren. So wie damals in der Wüste die Kupfererzschlange aufgerichtet wurde, wird auch der Sohn Gottes erhöht werden am Kreuz. Und gegen die Sünde gibt es nur ein Gegenserum, mein Blut, das für euch vergossen ist. Die meisten hier haben ja diese Heilung erfahren. Aber wenn hier jemand dieses Geschenk Gottes noch nicht angenommen hat, dann darf er sich nach dem Gottesdienst bei mir melden. Oder sind hier auch Leute vom Gebetsteam? Bestimmt, ja, danke. Ursprünglich ist Mission ein urchristlicher Begriff. Den kann man so gar nicht auf andere Religionen anwenden. Da passt er nicht. Denn Mission bezeichnet das Senden Gottes und die Sendung Gottes. Gott Vater sendet Gott Sohn, Jesus. Jesus und der Vater, die senden den Geist Gottes. Und dann geschieht etwas total Unerwartetes. Gott lädt uns ein, um gemeinsam mit ihm an seinem Plan zur Rettung der Welt mitzumachen, daran teilzunehmen. Dann werden wir gesandt als Gemeinde. Ich weiß, solche Idee von Teamarbeit mit Gott klingt verrückt. Gott hätte es auch gar nicht nötig. Der könnte ohne uns viel besser und schneller zum Ziel kommen. Aber er will seinen Erfolg nicht alleine feiern. Wir sollen uns mitfreuen und ihn für immer loben und anbeten. Und darum nimmt er uns mit hinein in diese Aufgabe. Und darum sagt Jesus auch zu den Jüngern, ich sende euch. Und damit sind wir als Gemeinde gemeint. Ein Theologe definierte, Mission ist nichts anderes als Kirche in Bewegung. Könnt ihr euch damit identifizieren? Kirche in Bewegung, okay? Bewegung ist ja gut. Wir bewegen uns, und das sind einmal zwei Bewegungen. Zuerst bewegen wir uns auf Jesus zu. Wenn er uns einlädt, kommt her zu mir. Durch das Blut Jesu werden wir gerettet, hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott, Vater, Sohn und Geist, hineingenommen auch in die Gemeinde. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem, da wird dann berichtet, sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt, sie ließen sich unterweisen, sie hatten Gemeinschaft, sie feierten Abendmahl und sie beteten zusammen, sie hatten alles gemeinsam, sie redeten das Wort mit großer Freimütigkeit, sie waren ein Herz und eine Seele, und täglich kamen Menschen hinzu. Bald waren es über 5000. Unser Pastor Lasse Eggers, Entschuldigung, darf ich dich zitieren, der meinte, so hätten wir es am liebsten, dass die Leute einfach zu uns in die Gemeinde kommen. Dann lädt Jesus uns aber auch zu sich ein, damit wir mit ihm zusammen in die Welt gehen. Wir als Gemeinde sind gesandt in die Welt. Und so geschah es dann auch damals mit der ersten Gemeinde. Die hatten kein Geld, die hatten keine Kirchengebäude. Und doch war Gemeinde eine Bewegung. Und die breitete sich rasant aus auf der gesamten damals bekannten Welt. Jesus hat oft über Gemeinde und über Mission gesprochen. Und der bekannteste Missionsbefehl, den kennen wir bei Matthäus. Genau. Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die haben es aufgeschrieben. Jeder hat es ein bisschen anders gemacht. Aber bei Matthäus, da finden wir zum Schluss diese wunderschönen Verse, die Zusage für alle, die mit Jesus missionarisch unterwegs sind. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wow. Und eingeleitet wird der Missionsauftrag mit der Autoritätserklärung Jesu. Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Und nur darum, mit dieser Vollmacht, können wir auch losgehen als Gemeinde. Diese zwei Statements, die umschließen jetzt den Missionsbefehl. Das ist so wie zwei starke Arme. Wir sind umarmt einmal von Jesu Gegenwart und von Jesu Macht. Und das sage ich oft den Missionaren, quédate en el abrazo del Señor. Bleibe in der Umarmung Jesu. Und dann geht tollkühn in dieses Abenteuer mit Jesus. Der Hauptauftrag bei Matthäus ist dann Jünger machen. Menschen aus allen ethnischen Gruppen mit hineinnehmen in die Nachfolge Jesu, indem sie diese Beziehung dann verbindlich machen und in die Gemeinschaft mit Gott, Vater, Sohn und Geist hineingetauft werden und man ihnen dann alles weitergibt, was Jesus uns geschenkt hat. Das ist unser Auftrag. Klar. Am Ende wird jede Gemeinde danach beurteilt werden, ob wir Jesus nachfolgen und andere mit in die Nachfolge einladen. Darum gibt es ja auch Jüngerschaftskurse und Jüngerschaftsschulen. Und ich möchte einige Worte zu diesem Thema noch verlieren, zu Jüngerschaftsausbildung. Bei der Entwicklung von einem Ausbildungskonzept von einheimischen Missionaren in Südamerika, da haben wir uns auch mit diesem Thema beschäftigt. Wie hat Jesus Jünger gemacht? Also Jesus praktizierte nicht das klassische Unterrichtsmodell. Und so haben auch wir uns entschieden für Lernen in Beziehung, Einzelmentoring, den individuellen Bedürfnissen der Missionskandidaten angepasst. Denn wir wollten ja nicht nur Information vermitteln, sondern auch Transformation anstreben. Und wir versuchen uns dem Beispiel Jesu zu nähern. Er sagt, kommt, schaut zu, wie ich es mache. Ja, wie hat Jesus gemacht? Er wurde Mensch. Er kam auf Augenhöhe. Er ging mit seinen Jüngern in ein verbindliches Lebensverhältnis ein, um ihnen die Werte des Reiches Gottes zu vermitteln. Denn Werte kann man nicht lehren, nur vorleben. Menschen in ein verbindliches Jüngerschaftsverhältnis mit Jesus zu begleiten, taufen und lehren, das ist Beziehungssache. Und darum habe ich auch so viel Hoffnung für das Grow-Konzept hier der Gemeinde. Das ist ein missionarisches Anliegen, bei dem wir Menschen zu uns einladen, um in einem alltäglichen, entspannten Rahmen zu vermitteln, wie es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Soweit mein Exkurs zum Thema Jünger machen. Bei Markus, da sagt Jesus, verkündet es der ganzen Welt, die gesamte Schöpfung, die muss erlöst werden. Auch hier ist Bewegung. Damit Menschen von Jesus erfahren, bewegen wir uns. Es gilt, Grenzen zu überwinden, soziale und kulturelle Grenzen, oft auch sprachliche Grenzen, dann auch Landesgrenzen. Und darauf folgt dann die Zusage, Gott wird euren Botschafterdienst durch Zeichen und Wunder bestätigen. Lukas. Bei Lukas, sowohl im Evangelium als auch in der Apostelgeschichte, da ist es eigentlich kein wirklicher Missionsbefehl, nicht imperativ, sondern indikativ. Die Tatsache wird einfach bestätigt, ihr seid meine Zeugen, ihr werdet meine Zeugen sein, es wird gepredigt werden unter allen Völkern, dass man durch Umkehr die Vergebung der Sünden bekommt. Und Gottes Geist macht euch zu Zeugen, angefangen in deiner Stadt, Jerusalem, Dortmund, in der Provinz, in Judäa, hier, Nordrhein-Westfalen. Von da geht es dann weiter in das ganze Land, Deutschland, Europa und bis an die Enden der Erde. So ist das auch mit den Missionskandidaten in unserem Trainingszentrum. Die haben sich schon bewährt in ihrer Heimatgemeinde, in ihrer eigenen Stadt, in ihrem eigenen Land. Und nun ruft Gott sie hinaus in die Welt. Kommen wir zu Johannes. Johannes hat mal wieder eine ganz, ganz andere Sicht, also keine besonderen Instruktionen. Er sagt ganz schlicht, Jesus hat euch doch ein Beispiel gegeben, wie es geht. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Johannes erinnert sich, also das war ja am Abend des Auferstehungstages. Wir hatten noch total, steckten mitten im Trauma. Der Verrat von einem Teamkollegen, die brutale Festnahme, falsche Verurteilung Jesu am Kreuz. Johannes war der Einzige, der mit eigenen Augen zusah, wie Jesus hingerichtet wurde. Die anderen, die waren aus Angst davongelaufen, hatten ja auch Grund. Es könnte ihnen das Gleiche geschehen. Und dann waren da am Morgen die Frauen gekommen mit der Geschichte von einer Engelerscheinung und dass die Leiche weg war. Und zusammen mit Petrus lief Johannes zum Gartengrab des Josef von Arimathäa. Und wirklich, da lagen dann nur die leeren Leichentücher. Nicht so auseinandergewickelt, sondern eingefallen. Als wenn sich der Leib darin in Luft aufgelöst hätte. Und das Gebettuch, das lag ordentlich zusammengefaltet daneben. Und Johannes schreibt, dass er dann anfing zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und abends waren sie dann wieder zusammen, hinter verschlossenen Türen, versuchten, das Erlebte zu sortieren. Und dann plötzlich stand Jesus in ihrer Mitte. Vor Schrecken, da wären sie fast aus der Haut gesprungen. Aber Jesus sagte, Friede sei mit euch. Und so ist das ja immer, wenn wir Menschen in Berührung mit dem Himmlischen kommen, da fürchten wir uns und wir brauchen diesen Friedenszuspruch von Jesus. Und Jesus zeigte seine verletzten Hände, die Wunde an seiner Seite und sagte, ich bin es wirklich. Und dann brach Freude aus. Und Jesus sagte nochmal, Friede sei mit euch. Denn dazu war Jesus ja in die Welt gekommen, um Frieden zwischen Gott und Menschen zu schaffen. Das ist Grundvoraussetzung für Mission, dass wir das selbst erfahren haben. Und Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich weiß, ihr schafft das nicht. Nehmt hin den Heiligen Geist. Ich nehme euch jetzt mit in diese Verantwortung, dass Menschen von der Sündenvergebung erfahren und gerettet werden. Wenn sie es nicht von euch erfahren, von wem sonst? Inzwischen waren viele Jahre vergangen. Johannes war der Älteste in der von Paulus gegründeten Gemeinde von Ephesus. Seine Teamkameraden, die waren in die Welt hinausgegangen, hatten für Jesus gelebt, waren für Jesus gestorben. Und Johannes war der Einzige, der noch lebte, jetzt ein alter Mann. Wahrscheinlich schon über 90. Das waren schlimme Zeiten der Verfolgung, vor allem für die Gemeindeleiter. Im letzten Buch der Bibel, da berichtet Johannes, ich war in der Verbannung auf der Insel Patmos an einem Sonntag, da war ich im Geist Gottes und da begegnete mir Jesus, so ganz anders als früher. hoch erhaben und herrlich. Ich dachte, ich sterbe. Jesus sagte, ich solle Briefe schreiben. Den ersten Brief an den Ältesten von Ephesus. Der Älteste von Ephesus, das bin doch ich. Und der Inhalt des Briefes, bitte erlaubt mir, dass ich das jetzt wiedergebe, so wie ich es verstehe. Mein lieber Johannes, ich habe gesehen, wie du dich im Gemeindedienst eingesetzt, aufgeopfert hast. Unermüdlich, ausdauernd. Wie sehr hast du die Gemeinde geliebt, behütet, begleitet, sie auch korrigiert. Du hast dich nicht geschont. Aber erlaub mir nun auch mal konstruktive Kritik zu geben. Bei aller Arbeit sind dir vielleicht die Prioritäten verrutscht. Es geht doch nicht zuerst um den Dienst, sondern um mich. Johannes, komm wieder zurück zu mir. Ich habe dich doch zuerst geliebt. Weißt du noch? Du bist ein von mir geliebter Mensch. Vergiss das nicht. So ähnlich jedenfalls erlebte ich Gottes Reden zu mir, als ich eine Erschöpfungsdepression hatte. Esther, war dir das Werk des Herrn wichtiger als der Herr des Werkes? Esther, du bist mir wichtiger als deine Arbeit. Es geht mir um Beziehung. Komm zurück zu mir. Lass dich von mir lieben. Gib mir Zeit, dich zu beschenken, dich zu erfüllen. Sonst erschöpfst du dich und hast nichts mehr zu geben. Lass mich wieder deine erste Liebe sein. So eine Erfahrung vergisst man nicht. Und ich bin sicher, Johannes hat es auch nicht vergessen. Johannes besann sich auf die Liebe Gottes, auf seine Identität. Und so hat er sich dann auch in den Evangelien, in seinem Evangelium vorgestellt. Nicht als, ich bin der Älteste der Gemeinde von Ephesus, sondern ich bin ein Jünger, den Jesus lieb hatte. Er hatte wieder begriffen, ich bin ein von Jesus geliebter Mensch. Das ist meine Identität. Und ich verstehe, dass Johannes aus dieser Erfahrung auch später seine Briefe geschrieben hat. Denn da sagt er immer wieder, Leute, das Wichtigste ist die Beziehung zu Gott. Welches ist deine Identität und was bestimmt dein Denken und Handeln? So, ich, Esther Neufeld, ich bin nicht in erster Linie Lehrerin, Rundfunkmissionarin, Mentorin, Seelsorgerin. Ich bin zuallererst ein von Gott geliebter Mensch. Wenn auch noch ein bisschen behindert, bin ich doch Zeugin. Auch wenn ich krank bin, gar nichts leisten kann, bin ich doch wertvoll in seinen Augen. Ich bin zwar Single, aber nicht alleinstehend. Jesus steht mir bei. Ich bin Gast auf Erden, aber ich habe eine Heimat. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Und ich musste lernen, mir dieses von Gott, meinem Schöpfer, zusprechen zu lassen, wer ich bin. Wie verstehst du, wie verstehen Sie Ihre Identität? Wie verstehen wir unsere Identität als Gemeinde? Sind wir eine Gemeinschaft von geliebten Menschen, die mit Jesus auf dem Weg sind und andere einladen, mitzukommen? Johannes schreibt in Kapitel 13 ein Wort Jesu auf. Ich habe euch so sehr geliebt, dass auch ihr einander lieb haben könnt. Und das hat missionarische Wirkung, denn an eurer Liebe wird jeder erkennen, dass ihr mir nachfolgt. Und hier ist so die Schnittstelle zwischen dem großen Liebesgebot, Gott und den Nächsten lieben und vom großen Missionsauftrag. Aus Liebe zu Gott und zum Nächsten. Uns auch aus unserer Komfortzone herauszubewegen und den verlorenen Menschen durch unser Sein, unsere Worte, unser Tun mitteilen. In Jesus ist Rettung. Jesus hat uns also Mission vorgelebt. Und meistens dann schauen wir erst auf das, was hat Jesus denn getan? Manche kennen ja noch die Bewegung, what would Jesus do? Ich finde das gut, wenn wir überlegen, was würde Jesus tun? Wir lesen da in der Bibel, Jesus setzte sich in Bewegung, er wurde Mensch. Und da hat er auch viele Grenzen überschritten, also vom himmlischen in die irdische Kultur, das war nicht so ganz einfach. Jesus verkündigte, dass Gott in seiner Gnade einen Rettungsplan entwickelt hat. Jesus speiste die Hungrigen, er half, er heilte die Kranken, er wusch die Füße und er sagte, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr es auch so tut. Bei Johannes, da steht aber nicht das Was, sondern das Wie im Mittelpunkt. Wir sollen uns auch nicht auf ein Konzept, auf ein Rezept verlassen. Wir sollen auf Jesus schauen. Wie ließ Jesus sich senden? Und da finden wir so viel in der Bibel. Ich möchte mich jetzt aber auf nur zwei Dinge konzentrieren. Einmal, Jesus hatte Selbstbewusstsein. Und das steht auch beim Johannesevangelium ganz am Anfang. Jesus war Gott. Der große Ich bin, der ich bin. Der Ich bin Brot, ich bin Licht, Tür, Hirte, Weg, Weinstock, Wahrheit, Leben. Jesus, Messias, Gottes Sohn, ganz Gott, ganz Mensch. Natürlich wollte Satan dieses sein Selbstverständnis angreifen. Ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Und auch die Theologen seiner Zeit, die wollten es nicht wahrhaben, haben Jesus dauernd angegriffen und ihn dann schließlich umgebracht. Doch sein unerschütterliches Selbstbewusstsein, das stärkte Jesus auf diesem Weg. Und Jesus hatte auch Sendungsbewusstsein. Er verstand ganz genau, wer ihn gesandt hatte. In dieser Woche habe ich noch einmal das Johannesevangelium durchgelesen und da steht da dutzende Male, der Vater, der mich gesandt hat, der Vater, der mich gesandt hat. Jesus verstand sich als Botschafter Gottes und er handelte mit der Autorität Gottes. Er wusste genau, was er tun sollte, wofür er mit dem Geist Gottes gesalbt war. Siegesbotschaft bringen, Freiheit verkünden, den Menschen die Augen auftun, Menschen aus der Knechtschaft des Teufels befreien und eine Zeit der Gnade ausrufen. Und dieses Sendungsbewusstsein, das gab ihm dann auch Durchhaltekraft. Und vielleicht können wir später beim Predigtnachgespräch nochmal darüber uns austauschen, was ist unser Selbstverständnis als Gemeinde? Als meine Vorfahren vor über 90 Jahren von Sibirien in die Wildnis von Paraguay nach Südamerika flüchteten, da hatten sie in der Hitze zwischen Ameisen und Heuschrecken und Krieg wenig Überlebenschancen. Mein Bruder, der gern die Chroniken studiert, der sagte, dass sie nicht aufgegeben haben, lag an ihrem Sendungsbewusstsein. Gott hatte sie aus dem Kommunismus in ein Land religiöser Freiheit gebracht, um vor Ort den Indianern das Evangelium zu bringen. So war es dann auch. Der Bruder meiner Mutter war der Erste, der ins Indianerdorf zog und die Sprache lernte, um den Indianern von Jesus zu erzählen. So war Jesus sich seiner Sendung vom Vater bewusst. Und alles, was Jesus tat, das geschah aus dieser Liebesbeziehung zu seinem Vater. Der war ständig mit ihm im Gespräch. Die waren ein Herz und eine Seele. Die Leitung, die wurde niemals kalt, auch wenn sie in unterschiedlichen Sphären lebten. Theologen, die den Alltag Jesu studiert haben, die behaupten, dass Jesus mehr Zeit in Gemeinschaft mit dem Vater verbrachte als im Dienst. Und Jesus sagte, in Verbindung mit dem Vater, da wird meine Seele satt. Und er tat echt nichts, ohne vorher seinen Vater zu konsultieren. Er sagte, Ich rede nur, was der Vater mir sagt. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. So identifizierte er sich hundertprozentig mit dem Anliegen des Vaters. Auch wenn es ihm schwer fiel. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das tat er aus Liebe. Jesus, obwohl Gott, handelte er als Botschafter Gottes nicht nach Lust und Laune, sondern in absoluter Abhängigkeit, sodass er sagen konnte, der Vater und ich sind eins. Wir haben den gleichen Charakter. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du mich anschaust, dann siehst du ein Selfie des Vaters. So wurde Jesus gesandt. Und er sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Das soll es euch leichter machen. Ich habe es euch doch vorgelebt. Paulus, der sagt es ähnlich. Ihr seid doch Gottes geliebte Kinderchen. Genau wie Kinder auf ihren Vater schauen und ihn nachahmen, so seid doch einfach Nachahmer Gottes. Ja, ich musste dieses Foto von meinem großen Neffen Leroy in Kanada mit seinem Söhnchen Max zeigen. Der Kleine, der schaut so konzentriert auf den Papa, um es genau so zu machen, mit den Händen und mit der Gitarre. Und so sagt uns Jesus, schaut einfach auf mich, wie ich es mache. Und dann erzählt, was ihr von mir erlebt habt. So hat es Johannes ja auch später gemacht. Er schreibt, was wir von Jesus gehört, mit unseren Augen gesehen, was wir intensiv angeschaut, mit unseren Händen betastet haben, das geben wir euch weiter. Wie mich der Vater gesandt hat, so senden wir euch. So sende ich euch in Verbindung mit Jesus, mit seiner Autorität und Vollmacht und in dieser Liebesbeziehung, in Abhängigkeit, in Gehorsam. Und Jesus hat für uns gebetet, dass wir mit ihm eins werden, so eins wie er und der Vater eins sind. So können auch wir mit Jesus einmal Selbstbewusstsein entwickeln. Hey, wir kennen den König der Könige. Wir leben in engster Beziehung zu ihm. Ich in Christus und Christus in mir. Und wir können Sendungsbewusstsein entwickeln. Wir sind Botschafter. Ich weiß noch mal, wie in Ecuador kam der paraguayische Botschafter auf Besuch. Alle Paraguayer wurden eingeladen, ich auch, bei einem Botschaftsempfang. Das war der Präsident Paraguays, genau. Und ich saß dann da plötzlich so zwischen hier Botschafter aus Korea und hier Botschafter aus Frankreich und so. Und ich dachte, ich bin auch Botschafter. Wir haben was zu sagen. Wir dürfen mit Gott zusammenarbeiten und das gibt uns Bedeutung. So bekommt unser Leben Sinn. Zusammenfassend, wir haben ein Modell, Jesus. Eine Gebrauchsanweisung, die Bibel. Wir sind ausgerüstet mit Kraft, dem Geist Gottes. Unsere Motivation, Gott soll groß rauskommen. Die Maßnahme, Gott und den Nächsten lieben. Die Methode, unsere Gemeinde. Und die Mission lautet, Jünger machen. Mission ist ja erst der dritte Schritt in Gottes Unternehmensmodell. Zuerst heißt es, mit dem Vater und seiner Liebe eins werden. Dann zweitens uns mit seiner Vision, seinem Herzenswunsch identifizieren. Menschen sollen nicht verloren werden, sondern ewig mit Jesus leben, Gott verherrlichen. Und dann drittens, da dürfen wir uns hineinnehmen lassen in den Plan Gottes und konkrete Schritte tun. Und dazu sagte Jesus uns, die nächste Folie bitte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Gesandt wie Jesus. Wie sah das bei den ersten Christen aus? Lukas erzählt von der Stadt Antiochia. Da waren Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen. Die hatten sich zu Jesus bekehrt und Gottes Mission war ihnen ein Herzensanliegen. Und die Gemeinde betete und fastete, angefangen von der Gemeindeleitung. Ich bete auch, aber Fasten ist nicht so meine Leidenschaft. Scheinbar ist Fasten die beste Methode, sich voll auf Gott zu konzentrieren. Und als die Gemeinde in Antiochia betete und fastete, da sprach Gott durch seinen Geist: Ich will, dass ihr eure Gemeindeleiter, Barnabas und Paulus, aus ihren Verantwortungen herauslöst und freisetzt für eine bestimmte Missionsaufgabe. Wow. Ich weiß nicht, was wäre, wenn Gott das zu uns sagen würde. Ich will, dass ihr Kreta nach Zentralasien sendet. Oder entbindet mal Lasse und Judith aus ihrer Verantwortung, sendet sie in den Sudan. Wie würden wir da reagieren? Von der Gemeinde in Antiochia, da hören wir keinen Protest. Sie gehorchten, sie segneten ihre Gemeindeleiter und ließen sie ziehen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Was das jetzt im Einzelnen für uns als Gemeinde bedeutet, das kann ich nicht sagen. Darüber müssen wir ins Gespräch kommen. Mit Jesus, miteinander, vor allem auf Jesus hören. Und darum werden wir jetzt auch gleich eine kurze Gebetszeit haben. Ich möchte auch das Musikteam bitten, dass ihr schon mal nach vorne kommt. Und wir wollen mit Gottes Liebe eins werden. Wollen uns, kommt schon mal, mit seiner Vision, seinem Herzenswunsch identifizieren. Wollen Menschen nicht verloren gehen lassen. Sie sollen doch ewig mit Jesus leben, ihn verherrlichen. Wir wollen uns mit hineinnehmen lassen in Gottes Plan und konkrete Schritte tun. Vielleicht anfangs noch ein bisschen stolpernd, eben wie Kinder, den Vater nachahmend, so dem Beispiel Jesu folgen. Und dazu sendet er uns seinen Frieden. Amen. Wir wollen nun stille werden vor Gott. Zuerst hören und dann im Gebet antworten. Wenn unsere Pastoren in diesen Wochen über das Gebet predigen, dann wollen wir das jetzt auch tun. Ich glaube, das hieß auch so bei der Einweihung von diesem Gebäude: Mein Haus soll ein Gebetshaus sein, allen Völkern. Und wem es möglich ist, bitte ich, dazu aufzustehen. Ihr könnt euch so in kleine Gruppen, 2 oder 3, zusammenwenden. Jesus, er spricht auch uns zu. Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Nehmet hin den Heiligen Geist. Vernunft, der bewahre unser Herzen, unsere Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Amen.
Friede mit euch, Friede mit euch. Mein Vater sandte mich, ich sende euch. Friede mit euch, Friede mit euch. Mein Vater sandte mich, ich sende euch.
Der erste Schritt der Sendung, der erste Schritt hinaus, das weite Wasser führt zu Jesus, weil er da steht, weil Jesus da ist und uns empfängt. Er ruft uns raus aus weite Wasser.
Du rufst uns raus aufs weite Wasser, o Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt im tiefen Meer.
Und deinen Namen ruf ich an.
Und schau, soweit ich sehen kann,
und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin da und du bist
versage, bist du nie los.
Ich schau so weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm. sichtbar wird. Steh ich auf, trete vor dich hin und sehe voller Kraft, voller Macht, ein Quell der Belebung bist du.
Es ist deine Kraft, es ist dein Geist, Herr, der uns verheißen ist, der mit uns unterwegs ist, durch den du mit uns unterwegs bist. Du lässt uns nicht alleine gehen, du ermutigst uns nicht einfach nur kreativ zu sein, auch das dürfen wir sein, Herr, aber du bist dabei, du bist der Herr der Mission, du bist der, der an der Stelle das stärkste Anliegen hat, weil du willst, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, und das, was wir mit dir erleben, das können wir weitergeben. Keine Theorie, keine Theologie, sondern das Erleben mit dir und das Erwarten des Wirkens durch deinen Heiligen Geist. Ja, und es ist einfach toll, wir sind Teil deiner Geschichte mit den Menschen, Herr, du hast uns dazu genommen. Du bist der Herr, der uns begleitet und du bist der, der uns von Anfang an mit dazu berufen hat.
Am Anfang war die Erde.
Yeah.
Amen.
Ja, dann kommen wir jetzt zu den Abkündigungen im Gottesdienst und wir wollen dabei die Kollekte einsammeln. Also jetzt darf jeder einmal kramen und einen großen Schein rausholen. Genau, wir haben jetzt Ferienzeit. In den Ferien passiert nicht so viel, deswegen greife ich schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Wer von euch hat diesen Zettel schon ausgefüllt? Eins, zwei, drei. Ja, also ich habe ihn nicht ausgefüllt, das hat meine Frau für mich gemacht. Das ist das Gute, man wird als Familie angemeldet zur Gemeindefreizeit. Wir wollen hier Gemeinschaft haben in unserer Gemeinde als Gemeinde am 2. und 3. September. Und damit wir wissen, damit wir planen können, wie viel Essen wir brauchen, hier ist auch ein Programm drauf und es gibt viele Punkte, an denen man essen kann. Es gibt gemeinsames Frühstück, Lunchpakete, Kaffee trinken, Abendessen grillen. Ist es gut, dass wir planen können. Ihr könnt euch noch anmelden bis zum 1. Juli. Es gibt einmal diese Zettel, die liegen hinten am Infopoint. Die könnt ihr dann im Gemeindebüro abgeben oder hinten bei den Fächern am Fach Gemeindebüro. Oder ihr habt auch eine Mail bekommen, wo diese PDF angehängt ist, die ihr dann ausfüllen könnt. Genau, und dann hat es Esther schon angekündigt, es gibt heute die Möglichkeit einer Predigt-Nachbesprechung. Das heißt, ihr könnt auch nochmal eure Fragen, eure Rückfragen zur Predigt an Esther stellen, wenn die kommen. Aber vor allem geht es auch darum, diesen Gedanken weiterzufassen, diese Sendung, was bedeutet diese Sendung für unsere Gemeinde, ganz konkret. Ja, und ich hätte euch gern zu einem Kaffee dazu eingeladen, das findet jetzt nicht statt, was aber was sein darf und eine willkommene Pause, die Ferien auch für den Kaffeedienst, der das ja sonst immer ganz toll macht, die sind auch jetzt im Urlaub verreist, also während der Ferienzeit gibt es dann jetzt keinen Kaffee hinten, aber trotzdem die Möglichkeit für Gemeinschaft, sich auch noch im Foyer hier auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben und eben heute auch im Aquarium hinten links die Einladung zur Predigtnachbesprechung. Gut, ich glaube, die Kollekte ist eingesammelt. Dann wollen wir uns noch, bevor wir auseinandergehen, unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Und so habt einen gesegneten Sonntag.